Vielleicht sieht es manchmal nicht so aus, dass der Herr Jesus immer noch größer ist, dass er immer noch den Sieg behält. Aber wir dürfen das ganz laut singen, weil das ist eine Gewissheit und das ist eine Wahrheit, die sich in Ewigkeit bewahrheiten wird. Der Matthäus hat es uns vorhin gelesen aus Matthäus 24. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der Herr Jesus und sein Wort wird Bestand haben in Ewigkeit. Und das sehen wir auch in der Offenbarung. In der Offenbarung Kapitel 1, da möchten wir heute im Text wieder einsteigen. Und zwar haben wir uns das letzte Mal die Verse 1 bis 3 beschäftigt, die möchte ich auch nochmal lesen und dann von Vers 4 bis Vers 8. Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat sie kundgetan durch seinen Engel, seinem Knechte Johannes, gesandt, welcher das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Alles, was er sah, selig wer liest, und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Es ist herrlich, wenn man in nur diese paar Verse hineinschaut und das Thema der Predigt lautet heute, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und es sind ja schon 3 Wochen her, dass wir uns mit den Versen 1 bis 3 beschäftigt haben. Und wir hatten festgestellt, dass für das Wort Offenbarung im Griechischen Apokalypsis steht. Apokalypsis steht für Offenbarung oder auch für Enthüllung. Das hat uns beinahe noch mehr zu sagen, Enthüllung. Enthüllung oder Aufdeckung. Viele Kinder Gottes, die haben mit dem Buch der Offenbarung ja mancherlei Probleme. Ich weiß, das ist für viele nicht leicht zu verstehen. Und man kann auch gar nicht alles zuerst in richtiger Weise verstehen und einordnen. Ob das überhaupt mal jemand vollständig kann, das weiß ich nicht. Viele Kinder Gottes sagen, in diesem Buch der Bibel, da verstehe ich so gut wie nichts. Das sind für mich so viele Fragezeichen. Das kann auch sein, und das wird wohl auch ein ganzes Stück weit so bleiben, dass wir vieles aus der Offenbarung nicht so ganz verstehen können. Und doch kann man im Laufe der Zeit vieles recht einordnen, und es passt dann auch. Das mag sein, dass wir zunächst nicht viel verstehen können, jedoch sollte uns dies nicht vom Lesen dieses Buches abhalten. Ich möchte jeden ermutigen, lest die Offenbarung, beschäftigt euch damit. Denn wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann scheint es uns, als ob sich wirklich etwas enthüllt, als ob ein Vorhang beiseite gezogen wird und wir auf die andere Seite hinübersehen. Denn es ist ein Buch der Weissagung. Es wird uns etwas enthüllt von dem, was all die anderen Menschen um uns herum, die so in der Welt drin sind und die Gott nicht kennen, von dem die keine Ahnung haben. Das wissen nur wir. Nur wir, die wir uns beschäftigen mit der Offenbarung. Und es ist ein Riesenvorrecht, mal hinter den Vorhang zu schauen. Auch wenn wir nicht alles richtig einordnen können, aber wir wissen, da tut Gott etwas. Und er bringt noch manches in Bewegung. Und manches, das kann man wirklich auch im Laufe der Zeit, wie ich schon sagte, richtig einordnen. Bei der ersten Predigt hatte ich es bereits erwähnt, dass es uns beim Lesen der Offenbarung so vorkommt, als würde sich uns ein Vorhang öffnen, um auf die andere Seite zu sehen. Gott gibt uns wunderbare Einblicke in den Himmel. Wir dürfen in seinen Thronsaal hineinsehen. Er gibt uns Einblicke über seine wunderbare und herrliche Herrschaft, auch über seine Vollendung seines Ratschlusses. Er gibt uns Einblicke über seinen wunderbaren Sieg über den Antichristen und über den Teufel selbst. Er gibt uns Einblicke in seinen Ratschluss und wie sein Ratschluss letztendlich vollständig zur Ausführung kommt. Und unserem Herrn und Gott ist es unendlich wichtig, seine Gemeinde, dich und mich, einfach auch darüber zu informieren, uns nicht im Ungewissen zu lassen. Natürlich ist auch innerhalb von den Gemeinden viel verschiedene Lehre und manche streiten sich ja, wann wird die Entrückung sein, wird sie vor der Trübsalzeit sein oder wird sie inmitten der Trübsalzeit sein und diese Dinge. Da gibt es mancherlei merkwürdige Ansichten. Jedoch hat Gott einen ganz genauen Plan und er lässt es nicht der Willkür aus, es setzt uns nicht der Willkür aus. Unserem Herrn und Gott ist es wichtig, dass wir um seinen Ratschluss und um die zukünftigen Ereignisse Bescheid wissen. Denn die Zeit ist nahe, sagt uns das Wort Gottes. Und dieses Thema hatten wir in der letzten Predigt mit der Offenbarung. Unser heutiges Thema heißt: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Man könnte es vielleicht auch kürzer fassen und sagen: ein direkter Gruß an die Gemeinden aus der Ewigkeit. Ein direkter Gruß an die Gemeinden aus der Ewigkeit. Und das ist das Erste, was wir auch hier sehen. Wenn wir hier hineinschauen in den Vers 4, dann kommt hier ein Gruß entgegen von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Natürlich schreibt Johannes diesen Gruß nieder, aber er hat ihn persönlich vom Herrn oder von dem Engel empfangen. Von dem, der da ist, das ist eigentlich der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Gott ist da, von dem, der da ist, Gott ist da. Also ein Gruß an die Gemeinden von dem, der da ist. Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht, wenn du in der Bibel liest, dass man gerade, wenn man das mal das Alte Testament liest, dass man dann erstaunt ist, wie Gott mit den Menschen arbeitet, wie viel Gott in Bewegung setzt. Zum Beispiel, wie sich Gott auch wunderbar mit den ersten Menschen auseinandergesetzt hat, mit Adam und Eva oder auch später in den Folgejahren dann auch mit Abraham oder auch mit Mose. Wie wunderbar war das Wirken Gottes damals, als Gott der Herr sein Volk Israel in Ägypten durch das Blut des Lammes aus Ägypten erlöst hatte. Und wie wunderbar war es, wie Gott sein Volk durchs Rote Meer und danach 40 Jahre durch die Wüste geführt hat. Man hat immer wieder gesehen, wie gewaltig und wie mächtig Gott arbeitet, mit einzelnen Menschen und mit einem ganzen Volk. Und dann, als der Sohn des lebendigen Gottes in diese Welt kam, als er selber Fleisch und Blut angenommen hatte, ähnlich wie wir Menschen. Was war das für ein Ereignis? Welch ein Ereignis! Gott selbst wird Mensch und kommt in sein Eigentum. Und dann sehen wir wiederum, wie gewaltig und herrlich das Wirken des Herrn Jesus auf Erden war. Ich denke, sich in der Gegenwart des Herrn Jesus aufzuhalten, das war immer eine Erfüllung. Mit dem Herrn Jesus unterwegs sein, das muss erfüllend gewesen sein. Seine Worte zu hören, seine Gegenwart zu erleben, wie herrlich, von ihm zu lernen, sein Vorbild zu sehen, seine Wunder und Taten zu erleben, all das, was er gewirkt und getan hat, welch eine Genugtuung muss das für seine Mitmenschen gewesen sein oder für seine Jünger vor allen Dingen. Welch ein Vorbild, einzigartig und unvergleichlich. So wie es das Lied von Gerhard Schnitter ausdrückt: Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Und ich denke, wie würde es uns doch auch manches Mal freuen, wenn wir noch mehr von Gottes Herrlichkeit und von seinem Wirken sehen könnten. Meines heißt ja hier in Vers 4, von dem, der da ist. Also ich möchte diese ganzen Dinge einfach, das, was ich gerade erwähnt habe, einfach auf uns herüberziehen, wenn wir das alles so erleben würden, wie das schon das Volk Israel im Alten Testament erlebt hat. Oder so, wie es damals in der Zeit des Herrn Jesus war. So wie der Herr Jesus zum Beispiel 5000 Menschen oder 4000 auf einmal gespeist hat mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Oder als Blinde tatsächlich sehend wurden. Sie wurden geheilt. Als Stumme redend wurden und Lahme gehend und Taube hörend. Oder als Tote zum Leben erweckt worden sind. Das war wirklich etwas, wo die Menschen Gott erkennen durften in Jesus Christus. Mit dem Herrn Jesus unterwegs gewesen zu sein, das muss voller Spannung, voller Freude und voller innerer Erfüllung gewesen sein. Und genau das ist es, was heute vielen zu schaffen macht. Damals war so vieles in Bewegung, auch in der Apostelgeschichte sehen wir noch vieles. Aber heute, was erleben wir schon großartig mit Gott? Ja, wir wissen, Gott ist da, aber was bewegt sich heute bei uns? Wir erleben heute nicht mehr diese Dinge, wie das Volk Israel erlebt hat. Oder was der Herr Jesus auf Erden gewirkt hat, als er leibhaftig auf Erden war. Oder diese Dinge, was wir noch in der Apostelgeschichte sehen. Damals waren wirklich Zeichen und Wunder von Gott in Hülle und Fülle. Heute dagegen, da suchen viele Menschen Zeichen und Wunder. Und weil die Menschen erst glauben wollen, wenn sie mal endlich was sehen, was Gott tut, wenn eine Heilung geschieht oder sonst etwas. Es sind heute so viele Menschen auf einem anderen Weg, als uns die Bibel zeigt. Diese ganzen charismatischen Gemeinden und die schwärmerischen Bewegungen. Dort will man immer irgendwelche Zeichen und Wunder produzieren. Jedoch wissen es in der Regel die wenigsten, auf was sie sich da wirklich einlassen. Die meisten werden ja dabei in die Irre geführt. Nun, wenn auch wir heute nicht mehr die großen und Zeichen und Wunder erleben, so dürfen wir doch an Gottes Leitung, an Gottes Treue, an seiner Fürsorge erleben, dass er da ist. Er ist immer da. Er ist wirklich der Gegenwärtige. Wir dürfen es uns ganz tief einschreiben in die Herzen. Wir haben es mit dem Gott zu tun, der da ist, der Gott, der gegenwärtig ist. Manche Kinder Gottes, die haben auch manchmal die Einbildung, dass Gott von ihnen so weit entfernt ist, ja, dass sie das gar nicht hier wahrnehmen, dass sie das nicht für sich persönlich in Anspruch nehmen, mit dem, der da ist. Da beten Kinder Gottes und dann meinen sie ja, ihre Gebete, die gehen wirklich nur bis zur Zimmerdecke. Ja, die bleiben da oben irgendwo stecken, die gehen nicht weiter. Neulich sagte mir auch jemand, ja, er möchte in einem Haus ganz oben wohnen, im Dachgeschoss. Hab ihn gefragt, ja, warum das? Ja, da ist er eben Gott näher. Und da meint er, dass seine Gebete besser ankommen in den höheren Stockwerken. Ja. Vielleicht kommt es uns manchmal tatsächlich so vor, als müssten wir uns als Kinder Gottes ihm auch äußerlich nahen oder auf den Berg steigen oder in hohen Geschossen wohnen. Doch wir dürfen es nicht vergessen, dass der Heilige Geist in jedem Einzug gehalten hat, der an den Herrn Jesus gläubig geworden ist. Der Heilige Geist hat Einzug gehalten in deinem und meinem Herzen, als wir gläubig geworden sind. Was heißt das? Das heißt so viel, dass Gott immer da ist. Er ist immer gegenwärtig, auch in deinem Leben. Du kannst auch in den Keller runtergehen. Gott geht mit. Er ist auch da. Und wenn wir durch dunkle Zeiten hindurch müssen, dann geht er auch mit. Der Heilige Geist ist immer mit uns. Er ist immer da. Unser Leib, das sagt uns die Bibel, das können wir uns nicht oft genug vor Augen halten. Unser Leib ist nach der Bekehrung und im Glauben an den Herrn Jesus zum Tempel des Heiligen Geistes geworden. Das ist der Wohnort Gottes geworden. Vergessen wir das nicht. Und wenn unser Leib ein Wohnort Gottes ist, dann ist Gott immer, immer da. Da, wo auch unser Leib ist, ist auch Gott. Also wenn Gott in uns Wohnung genommen hat, kann es nicht sein, dass unsere Gebete nur bis zur Zimmerdecke gehen. Nein, Gott hört sie sofort. Es kann nur sein, dass er nicht gleich darauf antwortet. Ganz sicher nicht brauchen wir da in den obersten Stock gehen, in einem Wohnhaus oder unter dem Dach wohnen, dass unsere Gebete sicher ankommen. Nein, Gott wohnt in dir und du hast immer eine direkte Verbindung zu ihm. Er ist einfach da. Es ist der gegenwärtige Gott und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Gott ist da. Es ist nicht ein Gott, der mal da war oder der nur die Vergangenheit kennt. Es ist auch kein Gott, der irgendwann mal wieder da sein wird. Nein. Es ist der Gott, der da ist, der da war und der da kommt. Aber wir haben den ersten Punkt, dass es der Gott ist, der da ist. Und das müssen wir für uns ganz festhalten. Der da ist und der da war und der da kommt, beziehungsweise dann auch wieder sein wird. Doch wenn wir nochmals auf das Wirken Gottes zurückkommen, dann dürfen wir auch nicht die verschiedenen Heilszeiten und Bündnisse Gottes durcheinander werfen. Und da sind eben auch die Charismatiker schnell dabei. Sie nehmen zum Beispiel Hebräer 13, Vers 8 her. Das möchte ich heute in diesem Bezug auch ganz stark betonen, wenn wir von dem Gott reden, der da ist. Und in Hebräer 13, Vers 8, da heißt es, Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Also die Bibelstelle, die müssen wir unbedingt stehen lassen und die möchten wir auch hervorheben. Aber was jetzt manche Zeitgenossen tun und eben vor allem die Charismatiker, die sagen, das, was der Herr Jesus getan hat, als er leibhaftig auf Erden war, das muss er heute genau in gleicher Zeit tun, zur Zeit der Gemeinde. Und wenn wir das in einen Topf werfen, dann kommen wir irgendwo ins Schleudern. Sie meinen, dass heute alles in gleicher Weise geschehen müsse, wie Gott damals oder als der Herr Jesus auf Erden war oder zur Zeit der Apostelgeschichte, wie da Gott gehandelt hat. Natürlich wird der Herr Jesus immer derselbe sein, gestern, heute und in Ewigkeit. Jedoch müssen wir immer sein Handeln und seine Absichten in die verschiedenen Zeiten Gottes einordnen können. Man spricht da auch von verschiedenen Heilszeiten. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht trennen und auseinanderhalten, dann kommen wir sehr stark ins Schleudern. Der Herr Jesus, oder es gibt ja auch Leute, die meinen, der Herr Jesus würde immer den Menschen in seiner Vergebungsbereitschaft und in Erniedrigung als Knecht entgegentreten. Das würde er immer tun. Ja, er ist ja dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, meinen Sie, wenn Jesus auch tatsächlich mal zum zweiten Mal kommen würde, dann wird er wieder als Knecht kommen. Und er würde sich wiederum für sündige Menschen hingeben. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Auch wenn Jesus Christus dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist, dann wird er kein zweites Mal für sündige Menschen in diese Welt kommen. Dann wird er kein zweites Mal ins Kreuz gehen. Und dann wird er kein zweites Mal sein Blut vergießen. Nein, wir müssen die Zeiten einordnen. Der Herr Jesus hat es einmal getan, ein für alle Mal und das ist genug. Und das zweite Mal wird er kommen, für die, die auf ihn warten, zum Heil. Das Erlösungswerk im Kreuz ist einzigartig und vollkommen. Hebräer 9, Vers 28 zum Beispiel sagt uns, so wird auch Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten, zum Heil. Und später wird er eben auch die Ungläubigen richten. Er wird für sie zum Richter werden. Und da kann man nicht sagen, ja, er wird immer als Retter da sein. Quasi, er ist immer, man fährt immer die gleiche Schiene mit dem Herrn Jesus. Er ist ein und dieselbe Person in Ewigkeit. Und doch kommt er zum einen Mal als Retter, was er auch heute noch sein möchte. Aber wer den Herrn Jesus heute nicht als Retter annimmt, der wird den Herrn Jesus in Ewigkeit als seinen Richter erleben. Das ist Tatsache. Und das Gericht wäre vielleicht nicht einmal das Schlimmste, jedoch aber die Strafe, die danach kommt. Es wartet dann der Feuersee, der zweite Tod, das heißt das ewige Getrenntsein von Gott. Und es wartet die damit verbundene Qual in dieser ewigen Gottesferne, in der Hölle. Es ist sehr schlimm. Und es ist auch sehr schlimm, wenn man einfach so alles in einen Topf reinwirft. Wir können alles pauschalisieren heutzutage, alles relativieren. Das ist nicht so. Im Gegenteil, das sollte uns noch mehr in Bewegung setzen, wenn wir um diese Wahrheiten wissen, um die Leute mit dem Evangelium zu erreichen. Vielleicht auch gerade für unsere bevorstehende Evangelisation im November. Bete doch, dass sich Menschen retten lassen. Bete doch, dass sich Menschen zum Herrn Jesus bekehren. Betet doch, dass Menschen umkehren und an den Herrn Jesus gläubig werden. Und bete darum, dass sie dem Herrn Jesus die Ehre geben, dass sie ihre Knie vor ihm beugen und ihr Leben zu seinen Diensten abgeben. Wir haben jetzt 12.000 Einladungen draußen liegen im Mitarbeiterraum. Ich möchte euch herzlich einladen, betet darum, dass unser Herr und Gott mit den Einladungen die Herzen der Menschen erreichen kann. Und damit sind wir schon wieder bei diesem ersten Punkt. Gott ist da. Er möchte heute noch wirken, in dieser Weise als Retter, der Herr Jesus. Er ist der Gott, der da ist. Und das macht uns froh, dass unser Herr Jesus auch heute da ist, natürlich durch den Heiligen Geist derzeit auf Erden. Dass er auch heute in deinem und meinem Leben der Wirkende sein möchte. Und dass er auch heute in unserem Gottesdienst, auch hier unter uns, der Wirkende sein möchte. Gerade Mittwoch hatten wir uns wieder in der Bibelstunde so wunderbare Dinge vor Augen gehalten. Was ist denn die Gemeinde? Gemeinde ist der Ort, wo Gott wirklich in der Mitte sein soll. Gemeinde ist der Ort, die Gemeinde soll zu einem heiligen Tempel werden im Herrn. Gott wohnt mitten in seiner Gemeinde. Und dann sagt Paulus in Epheser 2, in welchem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. So gewaltig. Ein heiliger Tempel, eine Behausung Gottes im Geist. Gerhard Ter Stegen hat diese Wahrheit in seinem Lied erfasst. Er sagt, Gott ist gegenwärtig, der Gott ist in der Mitte, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist da. Sollte uns das nicht auch voller Heiligkeit und Ehrfurcht erfüllen? Sollte uns dies nicht auch zur Liebe und zur Einmütigkeit antreiben? Wie schnell kommen wir manchmal in so ein verkehrtes Denken hinein? Ach, Gemeinde, das ist ja nur so eine zweitrangige Sache. Und ja, der Herr Jesus, ihm ist Gemeinde auch ziemlich gleichgültig. Dem Herrn Jesus wird heute Gemeinde nicht mehr viel bedeuten. Hauptsache, ich bin gerettet, ich gehe meinen Weg mit dem Herrn Jesus und habe meine Beziehung zu ihm. Doch gerade wenn wir hier jetzt in die Offenbarung hineinschauen, da kriegen wir noch viel mehr Einblicke, wie kostbar und wertvoll dem Herrn Jesus die Gemeinden sind und wie er darüber wacht, wie er den Blick hat auch für jede einzelne Gemeinde und wie er um die Gemeinden eifert. Gemeinde ist seine Braut. Und diese Braut wird einmal die Begegnung haben mit dem Bräutigam, mit ihm selbst. Wie kann einem Bräutigam seine Braut egal sein? Wie kann diesem Bräutigam jeder Einzelne, du und ich, egal sein? Der Herr Jesus, der eifert um seine Gemeinde. Der Herr Jesus, der eifert um dich und um mich. Und er eifert darum, dass in der Gemeinde alles so zugeht, wie er es haben möchte. Ja, und er ist der gegenwärtige Herr. Und er gibt seinen Gemeinden und auch somit uns heute hier einen Gruß aus seinem Wort weiter. Er sagt nicht, schaut mal, wie ihr dort in der Gemeinde, vielleicht gerade in der Zwernitzer Straße, mal zurechtkommt. Ja, ich bin außen vor. Mich geht das momentan nichts an. Nein, das sagt der Herr Jesus nicht. Der Herr Jesus ruft seinen Gemeinden vom Himmel her zu. Und er sagt in Vers 4, Gnade sei mit euch. Und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Natürlich ist der Apostel Johannes der Überbringer dieses Grußes. Aber es ist ein sehr kostbarer Gruß. Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr. Ich frage uns, wer wünscht sich das nicht von uns? Ist jemand unter uns, der nicht wünscht, dass ihm Gnade und Friede mehr und mehr widerfahre? Ist jemand unter uns, der nicht wünscht, dass uns das als Gemeinschaft widerfährt? Gnade und Friede mehr und mehr. Wenn ich an mich persönlich denke, so habe ich wirklich eine große Sehnsucht danach, Gottes Gnade und seinen Frieden im persönlichen Leben, aber auch besonders hier in der Gemeinschaft zu erleben. Was ist eigentlich Gnade? Ich möchte da nicht groß drauf eingehen, so ganz kurz. Gnade, das ist unverdientes Wohlwollen Gottes, Entgegenkommen Gottes. Und Gottes Gnade ist auch seine Kraft, die man Tag für Tag in der Gemeinde und auch zum persönlichen christlichen Leben braucht. Und Friede? Friede ist es, wenn wir seinen Frieden erleben dürfen. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, dann bekommen wir einen Frieden in die Herzen. Friede im Herzen und auch Friede untereinander. Friede, den man auch nach außen hin weiterträgt, der spürbar ist, der sichtbar wird. Dieser Friede, der geht aus Gottes Gnade hervor. Herrliche Dinge. Und dieser Gruß steht den Gemeinden Gottes, die bekommen die Gemeinden Gottes hier zunächst in den Gemeinden in Kleinasien. Das heißt ja hier an die 7 Gemeinden in Asien. Das ist das Gebiet, das heute zur Türkei gehört, diese 7 Gemeinden in Asien. Da möchten wir dann in den Sendschreiben noch mehr darauf eingehen. Wir sehen auch hier gleich am Anfang 7 örtliche Gemeinden und dann sehen wir auch 7 Geister. Darauf kommen wir dann noch spezifischer zu sprechen. Aber gerade mit der Zahl 7 hat es ja auch etwas ganz Besonderes auf sich. Das hat unser Herr und Gott nicht aus Zufall so angeordnet, dass hier immer wieder die Zahl 7 auftaucht. Die Zahl 7, die steht für die Vollkommenheit Gottes. Und es ist sehr schön, wenn wir auch es mit 7 Gemeinden zu tun haben. Wir können nämlich diese 7 Gemeinden auch in 7 verschiedene Zeiten oder in verschiedene Jahrhunderte einordnen. Das ist alles hochinteressant, doch es würde heute den Rahmen sprengen. Mit den 7 Geistern, da wird der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist in seiner Vollkommenheit. Der Heilige Geist in seinem 7-fachen Wirken. Es ist für uns ein großer Trost, dass sich unser Herr Jesus sehr genau für seine Gemeinden interessiert. Und dass er auch sehr genau informiert ist, was überall läuft. Und es ist auch für uns ein großer Trost, dass er weiterhin der Wirkende sein möchte. Durch seine Gnade und durch seinen Frieden. Welch ein Trost ist es für uns, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der gegenwärtig ist, der da ist. Mit dem Gott, der da ist. Das war der erste Punkt. Gehen wir weiter zu Punkt 2. Es heißt auch, Gott, der da ist und der da war. Und das ist der zweite Punkt. Gott war immer da. Gott war immer da. Wenn wir das hören, Gott, der da war, oder wir stellen fest, Gott war immer da, wie man das sehen möchte, dann möchte ich nicht zu weit ausholen. Aber wenn wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, dass Gott schon immer da war, dann wissen wir, dass er schon da war, bevor er diese Erde und den Himmel erschaffen hat. Manche meinen, es gibt ja Gott erst seit er Erde und Himmel erschaffen hat, aber das ist nicht so. In den ersten Worten in der Bibel, da heißt es lediglich, im Anfang schuf Gott. Und da sehen wir, dass Gott schon da war, dass er dann nur noch schaffen brauchte. Psalm 90 gibt uns noch mehr Aufschluss. Es ist ein Gebet Moses, wo er sagt in Vers 2, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mose hat also da einen weiteren Blick uns geöffnet. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mose, der sprengt den Horizont. Und Mose erkannte das ja auch nicht sofort in seinem Leben. Wir wissen von Mose, dass er diese Wahrheit über den lebendigen Gott auch erst im Laufe der Zeit erkannte. Wie war denn das damals, als Gott, der Herr, damals dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet ist? Da wollte Mose wissen, was er den Kindern Israel sagen soll, wer ihn gesendet hat. Und was sagt Gott, der Herr, zu Mose? Wenn wir mal in 2. Mose 3 reinschauen, 2. Mose 3, Vers 14 und 15. Was soll ich den Kindern Israel sagen? Wer sendet mich? 2. Mose 3, Vers 14 und 15. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Vers 15. Und nochmals sprach Gott zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich und meine Benennung für und für. Das ist mein Name ewiglich. Gott selber zeigt sich als der Ewige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, aber geht weit darüber hinaus. Er ist der ewige Gott, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, unbegreiflich für uns. Wir haben auch keine Erklärung, wie Gott entstanden ist, woher er kommt. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass er schon immer da war und dass er immer da sein wird. Da gibt es keine Erklärung dafür. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist der lebendige Gott, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und in Jesus Christus ist er Mensch geworden und er hat Fleisch und Blut angenommen. Er ist für dich und für mich in die Welt gekommen, bevor es uns überhaupt gegeben hat. Und das ist jetzt für uns wieder das Hochinteressante. Der da war, sagt Gott. Ich bin auch der da war. Er kam in diese Welt hinein, bevor es uns schon überhaupt gegeben hat. Und allein, dass der Sohn Gottes in die Welt gekommen ist und für uns ans Kreuz gegangen ist, das liegt ja schon so lange zurück, für uns schon unbegreiflich lange. Und doch ist es wahr, dass der Jesus für dich und für mich sein Leben damals gelassen hat, beinahe vor 2000 Jahren, und sein kostbares, sündloses Blut für dich und für mich vergossen hat. Ja, der Herr Jesus hat es bereits getan. Es ist Vergangenheit. Und wir dürfen es heute noch persönlich in Anspruch nehmen. Offenbarung 1, Vers 6, wenn wir da wieder zur Offenbarung zurückkommen. Da heißt es, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Mit diesem Vers, da stehen wir nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch wiederum in der Gegenwart. Der Herr Jesus hat in der Vergangenheit das Erlösungswerk vollbracht. Und dann hat er so lange gewartet, ja bis zum heutigen Tag. Oder bis jeder Einzelne sich zu ihm gewendet hat von uns. Und eigentlich ist auch bei vielen schon wieder die Bekehrung wieder eine weitläufige Vergangenheit. Aber wenn wir hier hineinsehen in diesen Vers, dann sehen wir, dass der Herr Jesus dich und mich unendlich liebt. Und dass er alles für uns in der Vergangenheit getan hat. Und wenn wir uns zu ihm gewendet haben, dann hat er uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen. Das steht hier. Das hat er getan. Das ist auch schon Vergangenheit, wenn wir an ihn glauben. Und uns zu einem Königreich gemacht, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Der Gott, der da war, der hat schon alles vollbracht am Kreuz für dich und für mich. Und dann hat er gewartet, bis du dich zu ihm bekehrst, bis du endlich an ihn glaubst. Und in deiner und meiner Bekehrung, da sind unbegreiflich große Dinge geschehen. Der Herr Jesus hat dich und mich durch sein eigenes Blut von unseren Sünden gewaschen, abgewaschen, gereinigt. Das ist Tatsache, das steht hier. Das ist geschehen, da brauchen wir nicht mehr drauf warten. Das ist bei der Bekehrung geschehen, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir es letztendlich glauben oder nicht, aber es ist geschehen. Der Herr Jesus hat es nämlich getan, weil er dich und mich ernst nimmt. Und wer zu ihm kommt und seine Sünden bekennt, wer zu ihm kommt und ihn um Vergebung bittet und an ihn glaubt, der wird gewaschen, der wird gereinigt durch sein kostbares Blut. Und noch etwas, derjenige wird zugleich zum höchsten Adelsstand erhoben. Äußerlich sieht zwar noch alles gleich aus, aber wir können wohl ganz anders hin. Wir gehören zum höchsten Adelsstand. Hier heißt es, er hat uns zu einem Königreich gemacht und zu Priestern für seinen Gott und Vater. Dieses Königreich, das mag heute noch ziemlich unsichtbar sein, das fällt in der Welt auch gar nicht auf. Doch eines Tages, da wird es völlig sichtbar sein, wer zu ihm gehört und wer mit ihm dann wieder zurückkommt nach der Entrückung, wenn er wieder sichtbar auf die Erde kommen wird und wer mit ihm herrschen wird auf Erden. Und der wird zu diesem Königreich ganz sichtbar dazugehören. Manche Kinder Gottes, die meinen auch, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob der Herr Jesus mich liebt. Ich weiß auch nicht genau, ob er mich gehört hat, ob er mich wirklich ernst nimmt. Hat er mir wirklich meine Sünden vergeben? Hat er es nicht getan? Und ich weiß auch gar nicht, was er in Zukunft mit mir vorhat. Aber lieber Bruder oder liebe Schwester, wenn du das nicht weißt, dann weiß ich keinen anderen Rat, als zu sagen, lies die Bibel. Oder lies mal nur hier Offenbarung 1, Vers 6. Hier steht nämlich, ihm, der uns liebt. Wenn einer von uns sagt, dass er nicht geliebt wird von Herrn Jesus, dann lügt er. Der Herr Jesus liebt jeden. Ihm, der uns liebt. Und wenn du heute nichts von der Predigt mitnimmst, dann nimm diesen einen Satz mit. Oder diese paar Worte. Ihm, der uns liebt. Und das kann jeder für sich beziehen. Du bist geliebt von dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus, der nimmt dich und mich ernst. Wer zu ihm kommt, der sagt es selbst, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dann geschieht das, was er hier sagt. Und wenn wir es nachher nicht glauben, dann machen wir ihn zum Lügner. Dann glauben wir das nicht, was Gott sagt in seinem Wort. Wenn ich ihm ernsthaft meine Sünden bekenne und wenn ich an ihn glaube, dann kommt der Herr Jesus in mein Leben und er reinigt mich von allen Sünden. Er wascht mich durch sein Blut und er macht mich zu einem Gotteskind und bringt uns zusammen oder macht uns zu einem Königreich, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Das ist gewaltig. Und wenn man das dann nachher noch nicht glaubt und abstreitet, dann machen wir ihn zum Lügner. Das sollte sich jeder ganz tief verinnerlichen. Gott ist der, der alles vollbracht hat in der Vergangenheit. Und wir haben uns im ersten Punkt dann gesehen, dass er auch der ist, der da ist. Aber weil er auch alles vollbracht hat und weil er uns ernst nimmt und weil er uns liebt, deswegen sagt auch hier uns dieser Vers in Vers 6 oder am Ende von Vers 6, ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Wenn wir das wirklich erfasst und begriffen haben, dann können wir wirklich sagen, das, was er vollbracht hat, ist überwältigend. Ihm gehört wirklich die Herrlichkeit, die Macht in alle Ewigkeit. Also Gott ist der Gott, der immer da ist. Gott ist der Gott, der immer da war. Und als dritten Punkt möchte man noch hernehmen, es ist auch der Gott, der da kommt. Der Gott, der da kommt. Und es ist auch das Schöne, dass wir das in diesem Zusammenhang sehen, in Vers 4. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. In diesen Worten, da liegt auch bereits wieder eine feste Zusage. Es ist der Gott, der auch kommt, und natürlich ist hier der Herr Jesus gemeint. Er wird selbst wiederkommen. Es ist ja schlechthin das Ereignis, auf das wir normalerweise jeden Tag warten sollten. Auf das wir als Gemeinde heute wirklich warten. Es ist eine ganz klare und feste Verheißung. Jesus kommt wieder. Und wir als Gemeinde, wir sollten uns wirklich beständig bereithalten. Wie sollte unsere Sehnsucht und unser Ruf lauten? Sollte es lauten, ach, ich denke nicht, dass der Herr bald kommt. Hoffentlich kommt er noch nicht so bald. Ich habe hier noch so vieles zu tun. Sollte so unser Ruf lauten oder unsere Gesinnung? Nein. Unser Ruf und unsere Sehnsucht sollte von den Worten in Offenbarung 22, Vers 17 gekennzeichnet sein. Offenbarung 22, Vers 17. Da ist von dem Geist und der Braut die Rede. Und hier heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm! Also ist der Heilige Geist und die Gemeinde gemeint. Der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Also wir sollten von einer Sehnsucht erfüllt sein, dass der Herr Jesus kommt. Wir sollten eine Gemeinde sein, die auf sein Wiederkommen ausgerichtet ist. Denn wenn die Gemeinde eines Tages entrückt ist, dann wird die große oder die Trübsalzeit über die Erde und die darauf wohnen hereinbrechen. Es wird wirklich eine Zeit sein, in welcher der Zorn Gottes über die Bewohner der Erde und auch über das Volk Israel kommen wird. Jedoch wird es nicht so sein, wie die Menschen vielleicht dann meinen, dass die Menschen und Himmel und Erde ihrem Schicksal überlassen sind. Nein, es wird auch eine Zeit danach geben. Eines Tages wird es dann am Ende der Trübsalzeit aus dem Munde aller Menschen kommen. Sieh mal zum Himmel hin. Sieh mal auf den Wolken, was da geschieht. Es wird genauso sein, wie uns die Offenbarung zeigt und wie uns dies heute schon vor Augen gestellt wird, hier in Vers 7, wo es heißt, siehe, er kommt. Er kommt in den Wolken. Und Vers 7 sagt uns, jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Also es ist auch der Gott, der kommt, der da kommt. Jedes Auge wird ihn sehen und es wird keine Menschen auf Erden verborgen bleiben. Und das Volk Israel wird ihn sehen, wenn es auch zu der Zeit eine ganz andere Generation sein wird, als die Generation, die ihn damals ins Kreuz gebracht hat. Aber sie werden ihn erkennen. Ja, das ist der, den unsere Vorfahren ins Kreuz gebracht haben damals. Es war doch der Sohn Gottes. Es war doch der Christus, der Meschiach. Sie werden ihn sehen und sie werden ihn erkennen, den sie ins Kreuz geschlagen haben. Aber auch alle Menschen auf der ganzen Erde. Alle Geschlechter der Erde, heißt es hier, sie werden ihn auf den Wolken des Himmels oder mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Und sie werden sich an die Brust schlagen. Sie werden alle so erfasst sein, ja, vielleicht erstaunt oder auch erschrocken, dass es tatsächlich Wahrheit ist. Von diesem Jesus, von dem die Christen immer erzählt haben, das ist tatsächlich so, wie die das gesagt haben. Welch ein Ereignis! Jesus kommt sichtbar auf die Erde und mit ihm dann die Gemeinde, seine heiligen Zehntausenden. Der Herr der Herren, der König aller Könige. Oder wie es hier in Vers 5 am Anfang heißt, was er heute schon ist, der Fürst über die Könige der Erde. Der Herr Jesus ist heute schon der Fürst über die Könige der Erde. Wie gewaltig wird es sein, wenn er das sichtbar sein wird in Jerusalem. Derjenige, der heute schon über allen Regierungen dieser Welt steht, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der wird sichtbar auf die Erde kommen. Und die Menschen werden sich an die Brust schlagen. Sie werden vor Staunen nicht fertig werden. Sie werden auch erschrocken sein, dass es diesen Jesus, den Sohn Gottes, wirklich gibt. Ist es also doch wahr, dass dieser Jesus und sein Wort stimmen? Ist es doch wahr, was dieser Jesus gesagt hat? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Jesus kommt wieder. Ja, das ist wahr. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Missionar und Afrikaforscher, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, von David Livingstone. David Livingstone war zum zweiten Mal mit einer ihm treu ergebenen Trägerkolonne aus dem Stamm der Makololo in Afrika ausgezogen oder hat er in Afrika durchzogen. Und dann ging ihm das Geld zur Neige, also hatte kein Geld mehr in der Mission. Und mit dem Rest der Tauschwaren gelang es ihm, einen Häuptling am Sambesi dazu zu bewegen, für seine 300 Männer zu sorgen, bis er aus England zurückgekehrt sei, wo er neue Mittel sammeln wollte. Den Makololo-Leuten aber versprach er, so schnell wie möglich wiederzukommen und sie dann mit einem großen Schiff in ihre Heimat, also gegenüber von Sansibar, zurückzuführen. Und Livingstone reiste ab nach England. Und bald schon erhoben einige Leute Spott, dieser Sambesi-Leute. Und sie sagten dann zu den anderen, meint ihr, dass dieser weise Mann jemals wiederkommen wird? Wo ist ein Weiser, der für Schwarze seine Zeit und sein Geld opfert? Das gibt's nie wieder. Die Makololo antworteten, ihr kennt unseren Vater nicht, unseren Herrn Livingstone. Sein Leben würde er für uns lassen. Er kommt gewiss wieder und bringt uns dann nach Hause. Ja, schließlich verging ein Jahr. Etliche Makololo wurden krank und starben. Das zweite Jahr zog ins Land und verstrich. Die Sambesi-Leute höhnten lauter gegen die Makololo-Leute und verhöhnten sie. Die Makololo-Leute aber blieben umso fester dabei. Und sie sagten, Livingstone wird ganz, ganz sicher wiederkommen. Sie hielten sich bereit. Und tatsächlich. Eines Tages hörte man in der Ferne ein Brausen und Rauschen und ein Getöse unbekannter Art. Alles rannte zum Fluss hinunter. Und was kam da an? Ein pustend und schnaubendes großes Dampfschiff, das den Sambesi befuhr, mit dem lauten Jauchzer, unser Vater, so warfen sich die Makololo-Leute ins Wasser, kletterten an Bord und fielen den treuen Mann um den Hals. Und der Schreiber, der diesen Bericht niedergeschrieben hat, der stellt seinen Lesern die Frage, sollte der Herr Jesus weniger Vertrauen verdienen als David Livingstone? Sollte er sein Wort nicht wahrmachen? Ihr werdet sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels. Und die Seinen denken daran, was er sagt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus wird wiederkommen. Halten wir heute wieder ganz neu daran fest. Gottes Wort ist gewisslich wahr. Was er sagt, das wird er tun. Mögen wir wirklich viel Gnade und Frieden von ihm bekommen, um sein Wort immer mehr zu verstehen und um darin zu leben und um ihn vom Himmel her zu erwarten. Mögen wir viel Gnade und Frieden von ihm bekommen, zu erkennen, was der Herr alles in der Vergangenheit getan hat, was er heute alles tut und was er in Zukunft tun wird, dass wir bereit sind auf sein Kommen. Ich möchte schließen mit dem Teil von Vers 4. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir auch heute danken für den Ausblick, wo wir manchmal uns auch oft um uns selber drehen, wo wir vielleicht ganz anderen Dingen nachgehen und uns gar nicht so sehr mit deiner Wiederkunft beschäftigen, Herr Jesus. Hilf uns, Herr, dass wir den Blick dafür bekommen, dass wir weise werden, unser Leben und unsere Zeit auszukaufen zu deiner Verherrlichung. Wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir auch manchmal gar nicht auf dein Wiederkommen bereit sind und wo wir uns manchmal gar nicht so darüber bewusst sind, was du, Herr, alles für uns getan hast und wo wir uns manchmal das gar nicht verinnerlichen, dass du, Herr, uns gewaschen hast durch dein Blut, dass du uns gereinigt hast, dass du uns zu einem Volk gemacht hast, ja zu einem königlichen Volk und so Priestern für deinen Gott und Vater. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so Großes für uns getan hast, dass du Mensch geworden bist, dass du von Ewigkeit her in diese Welt gekommen bist und dass du wirklich derjenige bist, in dem Vater, in dem dreieinigen Gott, wie wir das auch immer wieder sehen dürfen, der Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, ohne Anfang und ohne Ende. Ja, wir möchten dich preisen und wir möchten diesen großen Ausblick haben für die Ewigkeit. Und was sind diese paar Jahre, die wir hier auf Erden verbringen, im Vergleich auf diese große Ewigkeit, die auf uns wartet? Wir möchten uns freuen auf den Tag, wo wir dich sehen dürfen, Herr Jesus. Wir möchten dich bitten, hilf uns, dass wir bereit sind und dass wir viel Gnade und Friede von dir erleben dürfen, in unserem persönlichen Leben, aber auch inmitten unserer Gemeinschaft hier. Wir möchten dir danken, dass du, Herr, uns bereit machst auf dein Kommen und dass wir in der gegenwärtigen Zeit mit dir ganz bewusst leben. Und wir rufen auch heute, Maranatha, komme du bald, Herr Jesus. Wir preisen dich. Amen.
Amen.